Bei uns im Domradio wird es jetzt sportlich und inklusiv, denn wir sprechen über den DJK-Sportverband, der im kommenden Jahr sein 100-jähriges Verbandsjubiläum begeht. Und das tun wir mit der DJK-Sport-Inklusionsmanagerin Vera Tamm, die ihre Masterarbeit über Inklusion im Schwimmsport geschrieben hat, die Projektleiterin des DJK-Volunteer-Teams ist und die am Dysmelie-Syndrom leidet, davon betroffen ist. Schön, dass Sie hergekommen sind. Tag, Frau Tamm.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wollen wir damit mal beginnen mit der Frage, ob Sie am Dysmelie-Syndrom leiden oder einfach davon betroffen sind und nochmal eben erklären, was das eigentlich ist.
Also ich würde nie sagen, dass ich unter dem Dysmelie-Syndrom leide. Ich erkläre es mal kurz. Es ist einfach, dass während der Schwangerschaft irgendwann beim Fötus die Arme oder Beine aufhören, sich weiterzuentwickeln. Das kann in ganz unterschiedlichen Stadien stattfinden. Es kann sein, dass irgendwie nur ein, zwei Finger fehlen oder eine Hand. Und bei mir ist es halt so, dass ich die Arme nur bis zu den Oberarm habe und rechts eine Oberschenkelbeinprothese trage, also relativ früh das bei mir aufgehört hat, sich zu entwickeln. Aber ich kenne das halt nicht anders. Für mich ist das seit 28 Jahren Normalität, so bin ich halt einfach. Und von daher würde ich nie sagen, dass ich darunter leide. Leiden tue ich, wenn ich irgendwie Grippe habe, dann leide ich. Aber dass ich unter meiner Behinderung leide, also für mich spielt die eigentlich keine Rolle.
Also damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, was ich gedacht habe, ist, es erinnert ein bisschen an diese Contergan-Geschichten, wo sich Gliedmaßen nicht richtig ausgebildet haben. Genau. Ist es ähnlich, nur dass es damals halt durch ein Medikament ausgelöst war und jetzt irgendwie einfach so passiert?
Es ist rein optisch, ist es ähnlich, das stimmt. Contergan war halt eher zur Zeit meiner Eltern, so 59 herum. Und bei mir ist es einfach, ja, man weiß nicht, es ist eine Laune der Natur, so heißt es. Oder kann sein, dass irgendwie Mama eine Erkältung hatte, die ich abbekommen habe. Also man weiß es, wie gesagt, einfach nicht. Und ja, die Contergan-Betroffenen haben halt ganz oft auch das innere Organe betroffen, sind das bei mir jetzt nicht der Fall.
Wie sieht das aus? Wie begegnen Ihnen auf der Straße die Menschen?
Ganz unterschiedlich. Also so unterschiedlich wie die Menschen sind, so sind auch die Reaktionen ganz unterschiedlich. Also es gibt viele Kinder, die einfach natürlich erstmal drauf zeigen, ganz neugierig sind und dann auch fragen, was ich immer ganz schön finde. Also bei mir dürfen Kinder generell alles fragen.
Und Radiomoderatorinnen auch, ne?
Radiomoderatorinnen auch. Selbstverständlich. Nein, das ist so, ich finde das bei Kindern klasse, die sind neugierig, die sind auch wirklich interessiert und die können gerne fragen. Es gibt natürlich auch manchmal schon irgendwie, dass Leute an mir erst vorbeigehen und dann tuscheln miteinander und sich nochmal ganz unauffällig umdrehen, was ich natürlich trotzdem mitbekomme. Und da sind nämlich ganz unterschiedliche Reaktionen, wobei die meisten wirklich eher interessiert und positiv sind und das ist schon ganz okay so.
Der Hintergedanke auch von dieser Frage ist ja so ein bisschen in dieser immer perfekt werdenderen Welt, wo es Pränataldiagnostik bis zum Abwinken gibt und den Menschen gerne auch nahegelegt wird, wenn klar ist, ein Kind mit einer Behinderung ist da. Haben Sie den Eindruck, dass Sie, wie soll ich sagen, dass Sie ganz selten unterwegs sind oder sehen Sie auch Menschen mit Behinderungen um sich drumherum und nehmen die wahr?
Ich nehme die schon wahr. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Berufskrankheit, dass mir die Leute auch einfach auffallen. Aber ich finde schon, dass man sie sieht und auch wahrnimmt. Ich finde auch, dass es bei den Kindern vielleicht ein bisschen weniger wird. Also dass es da schon anders geworden ist. Aber generell würde ich sagen, ich finde es, also wir werden ja zum Glück nicht versteckt in Deutschland. Ne? Ja. Das ist ja in anderen Ländern manchmal schon so, aber hier zum Glück nicht. Und von daher, ja, diese Pränataldiagnostik gibt's. Ich bin da kein so ein großer Fan von, weil ich finde immer, wenn man ein Kind bekommt und sich dafür entscheidet, ein Kind zu bekommen, dann sollte das Kind auch so willkommen sein, wie es ist. Von daher würde ich jemals schwanger werden, würde ich sowas halt nicht machen, sondern ich würde mich einfach fürs Kind entscheiden. Wenn das Kind schafft, auf die Welt zu kommen, lebt, dann wäre es halt mein Kind und von daher wäre mir der Rest egal.
Und Sie haben ja noch viel mehr geschafft. Sie sind nämlich Weltmeisterin im 50 Meter Brustschwimmen. Und wie das geht, wenn man eigentlich gar nicht Arme hat, darüber sprechen wir gleich auch noch weiter. Sie sagen sowieso, ohne Sport geht bei mir gar nichts. Sie machen Radfahren, Sie machen Ski, Klettern, haben Sie mir geschrieben, Tauchen, schwimmen können Sie auch ganz gut. Braucht es denn dazu immer irgendwie ein Spezialgerät, also Skistöcke? Wie funktioniert das?
Skistöcke tatsächlich benutze ich einfach gar nicht. Also okay. Ich fahre halt bergunter. Wenn es irgendwie zum Schlepplift oder so ein bisschen berghoch geht, habe ich sowieso immer jemanden dabei, ich fahre nicht alleine. Und dann hake ich mich mal kurz am Stock von demjenigen unter, klemme den unter den Arm und lasse mich tatsächlich ganz komfortabel zum Skilift ziehen. Und von daher braucht es da eigentlich nichts Besonderes.
So, Sie sind Weltmeisterin über 50 Meter Brustschwimmen geworden und dann denkt man irgendwie, ach so, ja, Paralympics und so, und dann ist es aber Quatsch, weil Weltmeister wird man bei Paralympics gar nicht, man kriegt Medaillen. Können wir das kurz aufdröseln? In London ist jetzt auch gerade, habe ich gestern gehört, eine kleinwüchsige Frau Weltmeisterin im, ich weiß nicht, irgendwas anderes Schwimmen geworden. Also, wie ist denn das?
Es ist der paralympische Sport bei Menschen mit Behinderung, so heißt der Überbegriff. Und ansonsten, wir haben halt von den Weltmeisterschaften, beziehungsweise von den Wettkämpfen her, die ganz normale Struktur wie bei den Nichtbehinderten auch. Also wir haben Kreismeisterschaften, Landes-, Europa-, Deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften und halt die Paralympics. Also Europameisterschaften, danach kommen Weltmeisterschaften, dann kommen die Paralympics, so von der Reihenfolge her im internationalen Sport. Und das ist exakt von der Reihenfolge her das Gleiche wie bei den Nichtbehinderten. Nur dass wir am Ende quasi die Paralympics haben und die haben die Olympischen Spiele.
Also man qualifiziert sich über Weltmeisterschaften und so weiter für die Paralympics dann
auch? Nein, also man, nee, das ist unabhängig voneinander. Okay. Also man, es gibt halt gewisse Voraussetzungen vom Deutschen Behindertensportverband, wer mit zu den Paralympics fahren darf. Und da gibt es halt Qualifikationszeiten, die geschwommen werden müssen. Und es steht auch, ich weiß gar nicht, ob es jetzt aktuell dran steht, aber es war mal so, dass man vorher mal einmal bei der WM oder EM gewesen sein muss. Und halt aber trotzdem diese Quali-Zeit schwimmen muss. Also ohne die Zeit geht nichts. Aber die Wettkämpfe sind voneinander unabhängig.
Wenn Sie Weltmeisterin waren im 50 Meter Brustschwimmen, wollten Sie denn dann nicht noch mehr?
Ich war, das Jahr davor war ich bei den Paralympics in London. Und dann bin ich bei den Weltmeisterschaften gewesen. Und ich war Europameister bei den Europameisterschaften. Ich war bei den Jugendweltmeisterschaften, bei den Paralympics, bei der WM. Von daher habe ich alles einmal mitgenommen und habe dann als Weltmeisterin aufgehört. Und ich glaube, das war ein ganz guter Ausstieg zumindest. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das habe ich eindeutig getan.
Ich dachte gerade so Profifußballer oder so, die hören dann auch oft gerne wegen Alter auf. Das ist jetzt aber eigentlich bei Ihnen nicht, ne?
Ich war damals 23. Das wäre wohl noch gegangen, aber ich bin dann zum Studium nach Köln gezogen, an die Sporthochschule gegangen und dann mit eigener Wohnung und so wäre das mit dem Sport dann alles ein wenig aufwendig geworden. Und dann habe ich mich für den Sport und das Studium, gegen den Sport für das Studium entschieden, weil man muss ja auch beruflich irgendwann weiterkommen und ja, vom paralympischen Sport zu leben ist halt nicht einfach oder eigentlich fast nicht machbar und von daher stand für mich dann der Beruf und die Ausbildung und das Studium im Vordergrund.
Was haben Sie dann studiert?
Ich habe Reha, Sport und Gesundheitsmanagement an der Sporthochschule studiert.
So, und dass Sie mit Ihrer Situation und allem, was Sie gemacht haben, natürlich eine wundervolle Besetzung sind für die Inklusionsbeauftragte eines großen katholischen Sportverbandes. Das liegt auf der Hand. Wie Sie dann dazu gekommen sind zur DJK, das klären wir gleich weiter hier im Domradio.
Domradio, Inspiration für die Seele.
Der Sonntag im Domradio. Ich habe heute Besuch von Vera Tamm, die ist beim DJK verantwortlich für die Volunteer-Teams, die beim anstehenden 100-jährigen Vereinsjubiläum helfen, die FIZEP und FISEC Games im kommenden Juli in Duisburg zu gestalten. Frau Tamm, jetzt reden wir mal ein bisschen über diesen Verband, für den Sie da tätig sind. DJK, das ist ein komischer Name, vor allen Dingen, wenn man es ausspricht. Das heißt nämlich Deutsche Jugendkraft und man denkt so, nein, ich möchte nicht, dass das so heißt. Warum heißt das so?
Ja, warum heißt das so? Der Verband wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Dementsprechend alt ist auch schon der Name. Und Jugendkraft steht eigentlich, also damals vor 100 Jahren war das eigentlich ein relativ üblicher Begriff und stand eigentlich dafür, dass halt diese Kraft, die man während der Jugendzeit hat, wenn man jugendlich ist und voller Energie nur so strotzt, dass man die eigentlich so mitnehmen soll durch den Sport, auch bis ins hohe Alter hinaus. Also dass man trotzdem durch Sport noch richtig schön agil und fit bleiben kann. Und genau, daher dieser Name Jugendkraft.
Ist das bei Ihnen im Verband manchmal ein Thema, ob man das vielleicht mal anders nennt oder nicht?
Das war vor Jahren schon mal ein Thema, aber damals war ich noch nicht da, ich weiß nicht.
Wie unterscheidet denn, das ist ja ein katholischer Verband, wie unterscheidet denn eigentlich sich, ich sag mal, katholisches Fechten und katholisches Barrenturnen von anderem? Was für eine Rolle spielt der Glaube in diesem Verband?
Also was rein die sportliche Leistung angeht, müssen unsere Sportler natürlich genauso trainieren wie alle anderen und auch ein gewisses Talent für die Sportart haben, in der sie Sport machen. Das ist wie bei allen anderen Sportvereinen auch. Was bei uns den Glauben betrifft, ist einfach, dass zum Beispiel jetzt bei den FIZEP und FISEC Games nächstes Jahr oder wenn wir DJK-Meisterschaften haben, dass da ein Gottesdienst zugehört. Also dieser Bereich des Glaubens, auch der Gemeinschaft. Bei uns wird halt viel Wert auf den Menschen gelegt. Bei uns steht eher in den Leitsätzen drin, dass wir Sport um der Menschen willen machen. Also dass der Mensch im Vordergrund steht und eigentlich nicht die sportliche Leistung, die er erbringt, sondern eher das gemeinsam Sport machen, die Gemeinschaft, das Miteinander, sich wohlfühlen. Das steht im Vordergrund.
Wie wichtig ist Sport und Verbandsarbeit?
Sehr wichtig. Also muss ich ja sagen, weil ich da arbeite, aber auch weil ich es wirklich so finde. Also Sport und Verbandsarbeit in der heutigen Zeit, wo auch die Schule immer länger wird, wo die Zeiten immer hektischer und schneller werden, wo man auch viel am PC macht. Dagegen ist Sport einfach ein super Ausgleich. Nicht bewegen, miteinander in Kontakt kommen, einfach mal beim Einlaufen vielleicht ein bisschen quatschen. Alles dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist sehr, sehr wichtig. Und da versuchen wir natürlich mit der Verbandsarbeit den Grundstein für zu legen, dass es auch einfach möglich ist.
Jetzt sind Sie die Inklusionsbeauftragte der DJK. Wie sind Sie dazu gekommen und was machen Sie da?
Ich bin dazu gekommen 2015, als ich mit dem Studium fertig war. Da wurden vom Deutschen Olympischen Sportbund Sportinklusionsmanagerstellen ausgeschrieben, worauf sich Vereine und Verbände bewerben konnten. Und die DJK hat sich darauf beworben. Und ich kannte die DJK über die DJK Sportjugend, weil ich da 2013 mal einen Vortrag gehalten habe, als das Thema Inklusion gerade so aufkam. Und daran haben sie sich erinnert und haben mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das bei ihnen zu machen. Und ich habe tatsächlich relativ lange überlegt, ob ich das machen möchte, weil Voraussetzung für diese Inklusionsmanagerstellen ist halt, dass man eine Behinderung hat. Und da für mich selbst meine Behinderung so gar keine Rolle spielt, wollte ich eigentlich nie einen Job haben, wo es Voraussetzung ist, dass ich eine Behinderung habe, sondern ich wollte unbedingt einen Job haben, wo die Leute mich halt nehmen, weil ich das kann, was ich machen soll. Also ich wollte, dass sie mich wegen meiner Qualifizierung, wegen dem, was ich kann, was ich bin, nehmen.
Nicht, weil sie das Dysmelie-Syndrom haben.
Genau, auf keinen Fall, weil ich eine Behinderung habe. Also das, wenn das damals beim DJK die Voraussetzung gewesen wäre, warum die sich auf die Stelle beworben haben, hätte ich das nie im Leben genommen. Aber da bei der DJK ganz klar war, sie wollen wirklich was im Bereich der Inklusion, wo sie schon viel gemacht haben zu der Zeit auch, einfach noch ein bisschen weiter voranbringen, habe ich gedacht, ja okay, wenn das so ist. Und weil ihr mich wirklich nehmt, weil ihr mich kennt von dem Vortrag und weil ihr glaubt, dass ich das mit meiner Qualifikation kann, dann mache ich das. Und von daher, ja.
Inklusion ist ein Wort, was Sie eigentlich doof finden.
Was heißt doof? Ich wünschte, es wäre überflüssig. Also das ist so ein bisschen auch mein Ziel. Also im Grunde genommen arbeite ich dahin und hoffe, dass ich das noch erleben werde, dass man irgendwann dieses Wort und diese Inklusionsmanager gar nicht mehr braucht, weil es einfach selbstverständlich geworden ist. Und wir einfach, ich meine, Menschen mit Behinderung sind ja auch einfach nur Menschen. Und dass wir dahin kommen, dass es einfach wirklich Normalität wird, zusammen Sport zu machen, zusammen zu arbeiten, da hoffe ich, dass wir irgendwann hinkommen.
Jetzt ist es so, dass Sie DJK Sport-Inklusionsmanagerin ja sind, Projektleiterin inklusives DJK Volunteer-Team. Und das heißt das Possibility-Team. Wer hat sich denn diesen Namen ausgedacht?
Wir hatten im Juni oder Juli unser erstes Volunteer-Treffen, das Team ist ja ganz, ganz neu. Und eine Aufgabe dieses ersten Treffens war es halt, dass die neuen Teammitglieder sich halt den Namen selbst ausdenken, weil ich finde es immer am authentischsten, wenn die Leute sich selbst überlegen, wie sie genannt werden wollen. Und ich finde den Namen ganz hervorragend. Also Possibility Team, das Team der Möglichkeiten. Ich finde, schöner kann man es eigentlich nicht sagen.
Und das ist eben für diese jetzt im Juli auch anstehenden FIZEP und FISEC Games. Das hat zu tun mit dem Jubiläum, mit den 100 Jahren Verbandsjubiläum. Was sind das für eine Art von Meisterschaften?
Also die FIZEP und FISEC Games sind von den Weltverbänden, den katholischen und den katholischen Weltschulverbänden, die Weltmeisterschaften, da kommen Sportler zwischen 15 und 18 Jahren nach Deutschland aus verschiedenen Ländern, Frankreich, England und so weiter, also aus vielen verschiedenen Ländern. Und die kommen halt nach Duisburg und haben dann dort ihre Weltmeisterschaften in ganz verschiedenen Sportarten, von Schwimmen über Leichtathletik bis Badminton. Und wir sind halt Ausrichter. Also wir haben die nächstes Jahr, weil wir halt auch 100-jähriges Jubiläum haben und ich finde, das passt ganz gut, da haben wir noch ein bisschen was für die Jugend dabei. Und wir brauchen halt dieses Volunteer-Team, weil wir gar kein eigenes Team hatten bisher. Von daher wurde es Zeit, dass wir jetzt ein Team haben, was dann halt auch sowas begleiten kann, weil da braucht man immer Helfer und Unterstützer.
Ein Possibility-Team, da kann man mitmachen. Wer sich bewerben möchte, findet Informationen auch im Internet auf der DJK-Seite. Auf der anderen Seite der Nachrichten reden wir hier im Domradio mal über die Frage, wie das mit der Inklusion generell so ist, die derzeit viel diskutiert wird. Einstweilen vielen Dank, Frau Tamm.
Domradio, das will ich hören.
Sie sind beim Domradio. Es ist Sonntag und da nehmen wir uns gerne mal ein bisschen mehr Zeit. Heute für das Thema Inklusion und Sport. Anlass ist das 100-jährige Verbandsjubiläum des katholischen Sportverbandes DJK. Das steht im kommenden Jahr an. Und da wird das Thema Inklusion sehr groß geschrieben. Inklusion, Das bedeutet, dass sich jeder Mensch ganz natürlich, dass jeder Mensch natürlich dazugehört, egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen, in der Freizeit, das ist Inklusion. So definiert es die Aktion Mensch. Und jetzt hören wir mal, wie Vera Tam das sagt. Die ist nämlich Inklusionsmanagerin bei der DJK. Stimmt diese Definition, Frau Tam?
Ja, das stimmt. Also das wäre natürlich das Traumziel, was wir irgendwann mal erreichen wollen, dass es wirklich absolute Normalität ist.
Was bedeutet für Menschen mit Behinderung dieser Inklusionsgedanke?
Generell, ich kann das ja nur aus meiner Sicht sagen, aber aus meiner Sicht wäre Inklusion wirklich so, wie es da geschrieben steht, dass einfach die Behinderung nicht mehr im Vordergrund steht, sondern einfach der Mensch gesehen wird. Und klar, die Behinderung ist ein Teil dieses Menschen, der ihn aber auch zu dem macht, was er ist. Und ja, es sollte einfach wirklich der Mensch im Vordergrund stehen und nicht diese Behinderung. Ich gehe ja nicht durch die Tür und sage, hallo, ich bin Vera, ich habe Dysmelie, sondern ich gehe durch die Tür und sage, hallo, ich bin Vera und, keine Ahnung, arbeite bei der DJK oder so, je nachdem, welchem Zusammenhang. Aber wir gehen ja eigentlich nicht durch die Tür und das Erste, was wir sagen, ist unsere Behinderung. Also das ist ein Teil von uns.
Es wird ja unheimlich viel über Inklusion gesprochen, auch seit halt diese Förderschulen abgeschafft worden sind. Und das heißt, alle Kinder, also ich sag mal ganz grob jetzt, alle Kinder müssen jetzt zusammen in die Schule gehen oder dürfen jetzt zusammen in die Schule gehen. Sie selber sind immer auf Regelschulen gewesen. Was halten Sie von dieser Idee mit der Schule, die jetzt immer alle zusammennimmt?
Ich finde, das Thema wurde damals ein bisschen falsch angegangen. Erstmal wurden die ganzen Lehrer nicht lang genug und gut genug darauf vorbereitet, sondern es wurde so gesagt, ja, wir machen das jetzt und sieht zu, wie ihr damit klarkommt. Das hätte einen viel längeren Vorlauf gebraucht. Und generell finde ich es auch schwierig. Also jeder Mensch mit Behinderung ist unterschiedlich, hat unterschiedlichen Förderbedarf oder vielleicht auch im schulischen Rahmen gar keinen Förderbedarf. Und ich glaube, dass es auch nicht für alle gut ist. Also ich kenne selbst Eltern von Kindern mit geistigen Behinderungen, die ihre Kinder jetzt wieder aus normalen oder Regelschulen rausnehmen und wirklich weit zur nächsten Förderschule schicken, die es überhaupt noch gibt, weil sie einfach merken, beziehungsweise ihre Kinder in der Schule jetzt langsam mitbekommen, alle um mich herum lernen irgendwie rechnen und schreiben und ich aber nicht. Und das ist auch für diese Kinder unglaublich frustrierend.
Sie selber, wie gesagt, waren immer auf Regelschulen. Für Sie war das aber gut, oder?
Ja, für mich war das gut. Also ich meine, mir fehlen die Arme, also die Oberarme habe ich ja noch und deswegen, ich kann auch einen Stift festhalten und schreiben und ja, im Sportunterricht, ich war halt jetzt nicht der Weltmeister im Laufen und Rennen, das geht mit meiner Beinprothese, kriege ich das einfach nicht hin, wobei Leichtathletik auch einfach nicht zu meinen bevorzugten Sportarten gehört, aber da habe ich dann halt geguckt, was ich stattdessen machen kann. Also wenn die anderen irgendwie 800 Meter gelaufen sind, habe ich mit der Betreuerin, die ich damals dabei hatte, die mir halt beim Umziehen und so geholfen hat, mit der habe ich dann in der Zeit irgendwie Badminton gespielt oder so, aber ich war halt dabei und das war in der Schule völlig normal und auch okay.
Der Inklusionsgedanke oder auch das Wissen über Inklusion hat, also so denke ich das zumindest, ein bisschen zugenommen durch diese Diskussion mit den Schulen und die Aktion Mensch, die ich gerade schon mal erwähnt habe, die haben etwas, das nennt sich Werde Influencer, angelehnt an dieses Influencertum, und da fordern sie Menschen auf, mit verschiedenen Aktionen einfach über Inklusion nachzudenken. Da haben sie mitgemacht bei einem Video, was die auf ihrer Homepage haben?
Nee, ich habe meine letzte Stelle, also meine Hauptstelle als Sportinklusionsmanagerin, wurde ja die ersten 2 Jahre gefördert vom DOSB und im Rahmen dessen wurden halt auch einige von uns besucht und es wurden Fotos auf der Arbeit gemacht und auf einem dieser Plakate bin ich drauf. Genau, aber ich finde das eine sehr, sehr schöne Aktion und finde auch den Begriff Influencer eigentlich ganz gut und ich würde auch sagen, dass das generell das Bewusstsein in der Gesellschaft mehr geworden ist in dem Bereich, wobei ich dadurch, dass es halt immer in den Medien war in Bezug auf Schule, ich nicht weiß, ob es positiv mehr geworden ist oder vielleicht sogar eher negativ, weil da ja die ganzen Diskussionen losgingen, ist das richtig, ist das falsch, und ich eher das Gefühl habe, wenn man den Leuten momentan mit dem Begriff Inklusion kommt, ist das eher so, oh Gott, lass mich bloß damit in Ruhe, leider.
Man denkt ja bei Behinderungen ganz oft einfach daran, Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder sonst wie, aber es gibt ja auch ganz andere Arten von Behinderungen, die man gar nicht auf den ersten Blick sieht oder merkt. Die haben bei der Aktion Mensch ein Quiz gemacht, da kann man Antworten geben. Das ist vielleicht ganz schön, auch wenn Sie zu Hause mal Lust haben, das zu machen. Wir machen mal kurz einen Test. Frau Tam, die Frage 2 von 8 heißt, fast jedes Video bei Facebook oder Instagram hat neuerdings Untertitel. Wozu sind die eigentlich da? Und dann kann man antworten, keine Ahnung, damit auch Menschen, die nicht hören können, das Video verstehen, das wurde 2006 als Marketingmasche von Facebook eingeführt, oder das ist, damit man die Videos auch in der Bahn gucken kann, ohne andere zu stören. Und jetzt kommen Sie.
Ich fände es erstens super schön, wenn die Leute in der Bahn mal mit Untertitel hören würden, damit nicht alle drumherum mithören können. Aber die richtige Antwort ist in dem Fall doch eher, damit auch Menschen, die gehörlos sind, mitbekommen, worum es geht.
Ta-ta-ta-ta! Das ist richtig. Glauben Sie, dass es tatsächlich Menschen gibt, die so eine Fragen nicht beantworten können?
Also wenn es jetzt so Antwortmöglichkeiten vorgegeben gibt, glaube ich schon, dass viele richtig liegen. Wenn es jetzt keine Antwortmöglichkeiten zur Verfügung gäbe, weiß ich nicht, ob es alle wüssten, aber ich fände es schön, wenn es eine Anregung wäre, darüber nachzudenken, warum das denn so ist.
Vera Tamm, DJK Sport Inklusionsmanagerin, Projektleiterin, inklusives DJK Volunteer Team, das heißt Possibility Team. Und was ein Volontär in dem kommenden Jahr zu tun hätte, wenn er oder sie mitmachen will, das besprechen wir gleich noch.
Domradio, Inspiration zum Mitnehmen.
100 Jahre ist eine lange Zeit und 100 Jahre existiert der Sportverband Deutsche Jugendkraft, katholischer Sportverband, der im kommenden Jahr Jubiläum feiert und dafür auch noch Volunteers sucht. Mit dieser Suche und auch der Ausbildung der Volunteers ist Vera Tamm beschäftigt. Die ist nämlich die Inklusionsmanagerin vom DJK Sportverband und ist heute extra nach Köln gekommen, obwohl sie gar nicht hier wohnt. Aber das ist für Sie nicht so ein ganz fremdes Pflaster, ne, Frau Tamm?
Nee, gar nicht. Also einerseits habe ich hier studiert und auch in der Zeit natürlich hier gewohnt. Zum anderen war ich vor 2 Wochen erst hier und habe unter anderem mit anderen zusammen Tauchlehrer weitergebildet, damit sie auch mit Menschen mit Behinderung tauchen gehen können.
Tauchlehrer weiterbilden, ausbilden. Machen Sie auch. Sie, die Sie 50 Meter Brustschwimmen Weltmeisterin sind.
Ja, es ist natürlich auch Wasser, ne? Ist halt mein Element. Und ich habe seit 2007 einen Tauchschein. Und irgendwann kam halt mal die Anfrage, also es ist hier ein Verein in Köln, der halt schon seit Jahren im Tauchbereich aktiv ist und die würden halt gerne diese Weiterbildung anbieten für einen Tauchverband und dann kam halt die Frage, ob ich nicht Lust hätte, da einfach mitzuhelfen, weil es immer irgendwie einfacher ist, wenn halt einfach auch Taucher da sind, die wissen, wovon sie reden und auch mal Tipps geben können, wie man die Ausrüstung umbauen kann und so weiter.
Sind das eigentlich auch Sachen, die Volunteers, die im kommenden Jahr bei diesen Meisterschaften der katholischen Sportverbände für Menschen auch mit Behinderung müssen, die sowas auch alles lernen?
Ja, die müssen jetzt keinen Tauchschein machen und die werden auch nicht in Duisburg tauchen gehen, also keine Sorge. Aber natürlich, sie werden... In dem Team sind halt Menschen mit den verschiedensten Behinderungen. Das heißt, man kommt automatisch in Kontakt miteinander und spricht auch drüber, was kannst du, was geht nicht, wobei merkt man das, brauchst du Unterstützung, wie kann ich dir helfen? Und das ist aber irgendwas, was wir gar nicht groß thematisieren, sondern eher so am Rande. Wir hatten zum Beispiel beim letzten Mal einen kurzen so einen Einstiegsvortrag in die Gebärdensprache, was super interessant und spannend war für alle. Und so lassen wir das immer so ein bisschen mit einfließen. Wir sind Rollstuhlparcours gefahren und da kommen die Leute dann ganz automatisch miteinander in Berührung, wobei wir nie im Team rausgestellt haben, wir haben hier so und so viele Leute mit Behinderung, sondern das sollen die gerne in den Pausen untereinander besprechen, bei vielen sieht man es auch gar nicht. Mhm. Und dann kommen die untereinander ins Gespräch und tauschen sich darüber raus und das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen das gar nicht so herausstellen, sondern wir wollen einfach, dass die Leute ein Team werden.
Und dieses Team, was Sie da jetzt zusammenstellen, dieses Possibility-Team, das ist jetzt nur für diese Games im Juli im kommenden Jahr oder bleibt das dann sowieso bestehen für immer mal irgendwas?
Also diese Games nächstes Jahr sind das Highlight, wo wir das ganze Team unbedingt brauchen, weil wir das komplette irgendwie organisieren und über die Bühne bringen müssen. Und das wird halt eine super spannende Erfahrung, eine ganze Woche lang. Aber das Team wird generell, also auf jeden Fall hoffen wir sehr, dass darüber hinaus bestehen bleibt, sondern auch Kooperationsmöglichkeiten geben, zum Beispiel mit dem Deutschen Tourenverband sind wir jetzt gerade dran oder mit Special Olympics, die suchen auch immer Volunteers für ihre Veranstaltungen. Unsere Idee eigentlich dabei ist, dass wir dieses Team auf jeden Fall für die DJK behalten wollen, weil wir jedes Jahr irgendwie Veranstaltungen haben. Wir brauchen ja auch beim Jubiläum Leute, die helfen. Das ist ja nicht nur diese eine Veranstaltung. Von daher soll es auf jeden Fall langfristig bestehen bleiben und auch gerne wollen wir es noch ausbauen mit anderen Sportverbänden zusammen.
Steht es schon fertig oder brauchen Sie noch Leute?
Oh, wir brauchen noch Leute, sind alle sehr, sehr gerne herzlich willkommen. Es ist ein sehr bunter Haufen, dieses Team, mit Leuten zwischen 16 und knapp 80 und im absolut positivsten Sinne etwas verrückt. Dieses Team, es sind ganz offene, ganz wunderbare Leute, die einfach Spaß daran haben, mitzumachen.
Das Possibility-Team. Muss man da irgendwo an einem bestimmten, in einem bestimmten Ort wohnen oder geht das bundesweit und man kann sich dann auch irgendwie so zusammenfinden?
Wir haben Leute bundesweit von oben, von der Küste bis runter ins tiefste Bayern. Also es ist wirklich schön. Wir haben wirklich komplett vom Alter her und auch von da, wo die Leute wohnen, komplett gemischt.
Es kommen 1000 Athleten aus 17 Ländern zu diesen Weltmeisterschaften der katholischen Verbände und Schulen im Juli in Duisburg. Und damit wird dann, das ist dann der Höhepunkt dieser Feierlichkeiten des DJK-Sportverbandes zum 100-jährigen Jubiläum. Vera Tamm stellt dieses Team mit zusammen, ist die Inklusionsbeauftragte der DJK. Und heute haben wir hier im Domradio viel gesprochen über alle diese Dinge. Danke, dass Sie hergekommen sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.